Wow, ich bin noch etwas verloren. Aber wenn es einen Ort gibt, an dem man gleichzeitig verloren und gefunden werden kann, ist es in der Gegenwart Gottes. Wow, danke für die Anbetung. Ich muss noch etwas nüchtern werden. Keine Angst, nicht vom Alkohol. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute wirklich einfach nochmal einbrechen wirst. Einbrechen und durchbrechen. Wir erwarten dein Wirken, Vater, in einer neuen Dimension hier heute unter uns, Vater. Weil wir wissen, dass dein Sohn gesagt hat, dass es dir gefallen hat, uns das Reich Gottes zu geben. Es ist in deiner Freude, uns deine Realitäten und Möglichkeiten aufzuzeigen. Und so danke ich dir, wunderbarer Heiliger Geist, für das, was du heute vorhast. Wird das unsere Erwartungen übertreffen? Hui. Amen. Amen. Hey, vielleicht habt ihr es im Flyer oder auf der Webseite gesehen, dass eigentlich angedacht war, dass ich heute darüber spreche, wie man mit Enttäuschungen umgehen kann. Und leider muss ich euch enttäuschen, weil wir nicht über das sprechen werden. Ich hatte wirklich heute Morgen den Eindruck, dass ich über etwas anderes sprechen soll. Und wenn du jetzt enttäuscht bist, wird Ueli das nächste Woche wieder ausbaden, indem er darüber sprechen wird, wie ihr mit dieser Enttäuschung umgehen könnt. Nee, schlag doch die Bibel auf bei Matthäus 28. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Herr uns nochmals einen Schritt weiternehmen möchte in das Verständnis hinein seiner Vollmacht, die er uns gegeben hat. Und deshalb möchte ich heute etwas mit euch teilen, das mein Leben vor etwa 14 Jahren wirklich auf den Kopf gestellt hat, als ich gesehen habe, was es bedeutet, in dieser Vollmacht Gottes zu wandeln. Deshalb fangen wir an bei Matthäus Kapitel 28. Und wir haben hier Jesus, der wieder von den Toten auferstanden ist und eigentlich nochmals zum Schluss zu seinen 11 übrig gebliebenen Jüngern spricht. Und das sind ja so wie die letzten Worte von Jesus hier, bevor er danach in den Himmel hinauffährt. Und ich denke immer so, die letzten Worte sind doch eigentlich immer sehr speziell. Und ich gehe auch immer davon aus, dass Jesus wirklich nochmal sicherstellen möchte, dass die Jünger das verstehen, was er hier sagt, bevor er danach zurück zum Vater geht. Und wir lesen hier ab Vers 18. Hier heißt es: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ein sehr bekannter Bibelvers: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber oftmals ist genau unsere Vertrautheit mit der Bibel ein Problem, weil wir darin die tief vergrabenen Schätze oftmals verpassen, die Gott vielleicht noch für uns vorbereitet hat. Überleg mal die Aussage, die Jesus hier macht. Mir ist alle Macht gegeben worden, übergeben worden, im Himmel und auf Erden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus Christus diese Aussage nicht als Gott macht, sondern immer noch als Sohn Gottes, als Mensch abhängig vom Heiligen Geist. Und das ist ja das große Geheimnis, dass Christus Gott war und sich laut dem Philipperbrief klein gemacht hat. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein, aber hat bewusst seine Möglichkeiten so eingegrenzt, dass er als Mensch abhängig vom Heiligen Geist war. Und das sind die guten Nachrichten, weil es wäre doch enorm unfair, wenn Jesus kommt und sagt: Hey, tu, was ich getan habe und folge mir nach, so zu leben, wie ich gelebt habe, wenn wir nicht die gleichen Voraussetzungen gehabt hätten. Wäre absolut unfair. Schon nur die Aussage selbst zeigt mir persönlich auch, dass Jesus diese Aussage immer noch als Mensch abhängig vom Heiligen Geist gemacht hat, indem er sagt: Mir wurde alle Vollmacht gegeben oder übergeben im Himmel und auf Erden. es kann. Oder lasst mich so sagen, wenn er das als Gott gesagt hätte, würde das keinen Sinn machen, weil es niemand gibt, der höher ist als Gott, der Gott Vollmacht geben könnte. Jesus kam als Mensch zur Erde, um unter anderem das zurückzuerlangen, was der Mensch in erster Linie verloren hat. Adam und Eva im Garten Eden wurden geschaffen im wunderbaren Ebenbild Gottes, bekamen Vollmacht über die Erde, über die Tiere zu regieren und so fort, weiter und so fort. Und weil sie diese Lüge im Garten Eden geglaubt hatten, indem sie von der Frucht aßen, haben sie den Teufel in dem Sinne bevollmächtigt, über die Erde zu regieren. Und Bill Johnson hat ein wunderbares Zitat, das wie folgt heißt: Believing a lie empowers the liar. Eine Lüge zu glauben, bevollmächtigt den Lügner. Und wir sehen das auch im Lukas Kapitel 4, ist es, glaube ich, wo Jesus in der Wüste versucht wird und der Teufel bringt ihn in einem Augenblick auf einen Ort, wo sie die ganze Erde und ihre Herrlichkeit sehen können, das Reich der Erde. Und der Teufel sagt ihm: Wenn du dich vor mir beugst, um mich anzubeten, gebe ich dir die Schlüssel zu dieser Herrlichkeit, die Vollmacht über die Erde, weil sie wurde mir übergeben. Sie wurde ihm übergeben im Garten Eden vom Mensch. Darum kam Jesus als Mensch zurück, um das zurückzuerlangen, was der Mensch in erster Linie verloren hat. Der erste Adam hat es verloren und der letzte hat es zurückerobert. Und das zeigt uns auf, dass der Kampf nie wirklich zwischen Gott und dem Teufel war. Das wäre gar kein Kampf. Der Kampf war immer zwischen dem Teufel und dem Menschen. Stellt euch vor, Gott ist derjenige, der nur mit seinen Worten all die Dinge erschaffen hat, die wir sehen und nicht sehen. Er hat gesprochen, es werde Licht und es wurde Licht, hat die Himmel kreiert, alleine durch sein Sprechen. Und da gab es einmal den Tag, an dem er gesagt hat, es soll Luzifer sein, der danach später zu Satan wurde. Gott könnte problemlos sprechen, es soll kein Satan mehr geben und in einem Augenblick wäre er für immer verschwunden mit seinen dämonischen Mächten. Er könnte wortwörtlich nur etwas pusten und sie wäre innerhalb von einer Hundertstel Sekunden für immer weg. Aber das ist nicht seine Absicht, weil der Kampf ist nicht Gott gegen den Teufel. Gott ist ein Fairplayer. Darum bevollmächtigt er uns als Menschen, abhängig vom Heiligen Geist zu sein, um so die dämonischen Kräfte niederzureißen. Und Jesus sagt hier: Mir wurde alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und eigentlich ist das so wie ein Upgrade oder ein Update, das Jesus hier bekommt, weil er hatte diese komplette Vollmacht wahrscheinlich noch nicht, als er auf der Erde diente. Und die gute Nachricht ist, dass er diese Vollmacht nun mit uns teilt, weil die Bibel sagt, dass wir Miterbe sind mit Christi. Weil wir in die Familie Gottes hineingeboren wurden, sind wir alle Kinder Gottes und Miterbe in Christus. Überlegt euch das mal, was es bedeutet, ein Miterbe zu sein. Ein Miterbe zu sein bedeutet nicht, einen Teil davon zu erhalten, was Jesus erhalten hat, sondern kompletten Zugang zu all den Dingen zu haben, die Jesus erhalten hat. Wir haben also nicht einen Teil dieser Vollmacht, weil Jesus sie mit uns teilt, sondern wir sind Miterbe dieser Vollmacht und haben kompletten Zugang zu dieser. Und eigentlich können wir schon fast sagen, und das ist ein sehr provokativer Gedanke, dass wir in diesem Moment mehr Vollmacht haben, als Jesus hatte, als er auf der Erde gedient hat. Weil als er von den Toten auferweckt wurde, sagte er: Mir wurde alle Vollmacht übergeben, im Himmel und auf Erden. Diese teilte er nun mit uns und in dieser kompletten Vollmacht hatte er wahrscheinlich nicht gedient in seinem irdischen Dienst. Aber wir jetzt in diesem Moment haben Zugang zu all dieser Vollmacht. Deshalb wird auch die Aussage von Jesus wieder Sinn machen im Johannes Kapitel 12, 14 ist es, glaube ich, wo er sagt: Ihr werdet die gleichen Werke tun, die ich getan habe, und sogar größere Werke. Größere Werke beanspruchen eine größere Vollmacht. Und Jesus geht nun weiter und sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Was für eine Aussage. Geht nun hin. Wieso? Weil ich diese Vollmacht erhalten habe und mit euch teile. Und tauft alle Nationen im Namen des Heiligen Geistes, des Sohnes und des Vaters. Als junger Mann, ja, bin immer noch etwas jung, aber nicht mehr so jung wie vor 10 Jahren, habe ich immer wie gedacht oder auch gehört von Leitern, von Pastoren, und das ist nicht falsch, aber immer im Sinn von, wir sind dazu berufen, in Nationen zu gehen, um dort einzelne Leute, individuelle, in die Jüngerschaft von Christus zu ziehen. Amen zu dem. Aber wenn ich das lese, ist das nicht wirklich das, was Jesus sagt. Er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und währenddem ich immer gedacht habe, in einzelne Nationen zu gehen, um einzelne Menschen in die Jüngerschaft hineinzunehmen, spricht Jesus davon, in die Welt zu gehen, um ganze Nationen in die Jüngerschaft hineinzunehmen. Aus irgendeinem Grund denkt er viel größer, als ich denke. Und wahrscheinlich auch viel größer, als die meisten von euch denken. Und er geht weiter und spricht wieder über diese Nationen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich stelle mir die Frage, Herr, wie würde es aussehen, wenn die Schweiz innerhalb eines Tages im Heiligen Geist getauft würde? Es wäre nicht das erste Mal. Es gibt Nationen, die innerhalb einer kürzesten Zeit von der Gegenwart Gottes durchflutet wurden. Ich denke da an Wales 1904, wo ein junger Mann in seinen 20er Jahren einfach diesen Herzensschrei nach Erweckung gehabt hat. Evan Roberts, der stundenlang, tagelang gebetet hat und durch himmlische Begegnungen realisiert hat, dass der Herr kurz davor ist, seinen Geist in solch einem Maß über die Nation Wales auszugießen, dass er selbst Angst erhielt und gesagt hat, Herr, halt es noch zurück, wir sind noch nicht bereit. Und der Herr hat es danach getan und innerhalb von ein paar Wochen kamen Hunderttausende von Menschen zum Glauben. Leute, die von England nach Wales gingen, sind bei der Grenze ausgestiegen mit dem Auto und haben sich gefragt, wieso sie auf einmal dieses Bewusstsein haben des Heiligen Geistes und von Gott, den sie eigentlich nicht gekannt hatten. Viele Polizisten haben ihre Arbeit verloren, weil die Kriminalität drastisch abgenommen hat. Die Fußballliga wurde ausgesetzt, weil keine Menschen mehr ins Stadion gingen, auch nicht mehr die Spieler, weil sie nicht mehr anders konnten, als Gott in der Kirche anzubeten. Sie mussten die Pferde neu dressieren, weil sie die Pferde hauptsächlich mit Fluchwörtern dressiert haben und die Leute nicht mehr geflucht hatten. Alkoholproblem war eigentlich kein Thema mehr. Und vieles weiteres hat der Herr getan, weil eine Nation im Heiligen Geist getauft wurde. Und er geht weiter und sagt, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Mit anderen Worten, hey Jungs, alles, was ich euch befohlen habe, möchte ich, dass ihr das von Generation zu Generation weitergebt. Und wir könnten jetzt eigentlich eine große Liste durchgehen, um zu sehen, was Jesus alles seinen Jüngern befohlen hat, weil diese Befehle genauso heute für uns gelten. Einen möchte ich herausstreichen, und zwar von Matthäus Kapitel 10, Vers 8. Dort hat Jesus seine Jünger zusammengerufen und hat sie ausgesendet und gesagt, geht hin, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Frei habt ihr empfangen, frei gebt es weiter. Und dies zeigt mir eigentlich auf, dass dieser übersinnliche oder übernatürliche Dienst nicht wirklich eine Option für uns ist, sondern ein Befehl. und Gott in seiner Güte uns niemals etwas befehlen würde zu tun, wenn er uns nicht bereits bevollmächtigt hat, in dem zu laufen. Und wir alle sind in diesem Moment bevollmächtigt durch die Vollmacht, die Jesus erhalten hat und mit uns teilt. Und ich wünsche mir, dass ich die Dinge, die ich euch gerade erzählt habe, bereits mit 17, 18 Jahren gewusst hätte. Weil das Problem ist, dass ich damals, ich war so verrückt nach diesen Dingen vom Heiligen Geist, Kraft, Heilung und war enorm begeistert, als ich sah, wie Vollmacht mit der Kraft Gottes und dem Heilungsdienst zusammenhing. Und ich habe stundenlang gebetet, Vater, ich brauche mehr Vollmacht. Ich muss mehr von deiner Vollmacht haben. Ich habe mir Salbungsöl gekauft und habe mich über ein paar Wochen täglich selbst gesalbt und gesagt, Andi, im Namen Jesus, ich salbe dich mit mehr Vollmacht. Ich habe Briefe geschrieben, wo ich den Herrn gebeten habe, mir mehr Vollmacht zu geben und habe mir danach eine zusätzliche kleine Elberfelder Bibel gekauft, nur das Neue Testament, habe all meine Lieblingsverse mit einer Schere ausgeschnitten, die über die Kraft und Vollmacht Gottes sprechen und habe sie wortwörtlich gegessen. Um meinen Hunger Gott so auszudrücken. Und das alles ohne Ketchup. Und rückblickend weiß ich, dass es eine Riesenverschwendung der Zeit war. Weil ich habe Gott um etwas gebetet, was er mir längstens gegeben hat. Er konnte mir gar nicht mehr Vollmacht geben, weil ich in Christus Zugang zu aller Vollmacht habe. Und ich stelle mir vor, wie ich damals gebetet habe und geschrien habe und Gott auf seinem Thron immer gesagt hat, Andi, ich kann dir nicht mehr Vollmacht geben, weil du bereits alle Vollmacht hast. Und weil ich so beschäftigt mit Beten war, habe ich nicht gehört, was er mir sagen wollte. Und geht es nicht vielen Christen so, dass viele Christen müde sind, weil sie um Dinge beten, die Gott uns längstens gegeben hat? Ich war wie ein kleiner Hund, der seinem eigenen Schwanz nachjagte, ohne zu realisieren, dass der Schwanz längstens an mir angesteckt ist. Und ich habe bemerkt, dass es im christlichen Leben oftmals gar nicht darum geht, externe neue Dinge von Gott zu empfangen, sondern zu realisieren, was er längstens in uns hineingelegt hat. Und dass das mehr von Gott nicht in erster Linie kommt, wenn er uns mehr gibt, sondern wenn wir durch das Wort Gottes realisieren, was es ist, was wir längstens tragen. Es ist okay, Gott nach mehr zu fragen. Aber das Mehr kommt nicht in erster Linie von oben in deine Händen, sondern wird in dir innen entschlüsseln, dass es aus dir herauskommen kann. Es ist nicht interessant, dass in Ephesus gab es im Neuen Testament eine unglaubliche Erweckung. Viele Leute wurden geheilt, die Toten wurden auferweckt und es war so eine Ausgießung des Heiligen Geistes dort, dass man sogar Schweißtücher oder Kleidungsstücke von Paulus nahm, die auf die Kranken legte, die wurden geheilt, auf die Besessenen legten, die wurden befreit. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Gemeinden dort nicht nur in der Kraft des Geistes gewirkt hatten, aber auch unglaublich gut in der Frucht des Geistes gelaufen sind. Weil der Epheser ist so der einzige Brief, der keine Korrektur aufweist. Und nun haben wir eine Gruppe von Menschen in Ephesus, die eine unglaubliche Kraft Gottes erlebt haben und anscheinend auch ein super Gemeindeleben vorgelebt hatten. Und was hat Paulus für sie gebetet? Im ersten Kapitel können wir lesen, dass er gebetet hat, dass Gott der Herr, der Geist der Weisheit und Offenbarung über sie ausgießen würde, damit sie erkennen können, was es bedeutet, die Kraft und der Herrlichkeit in der Erkenntnis von Christus zu haben, damit sie das Erbe in ihnen entdecken können. Ist es nicht spannend, dass Paulus nicht für mehr Kraft gebetet hat, aber für den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihre Augen so erleuchtet werden, dass sie erkennen können, was das Erbe bereits in ihnen ist? Deshalb brauchen wir nicht mehr Vollmacht, aber eine größere Offenbarung über die Vollmacht, die wir bereits haben. All die Dinge, nach denen wir schreien, hat Gott längstens in uns hineingesetzt. Auch wenn du glaubst, du hast die Gabe der Heilung nicht, spielt keine Rolle. Jesus in dir hat sie. Und das christliche Leben lebt sich am einfachsten, wenn man gefüllt mit Gott ist und danach nicht ganz dicht. Dass er aus dir herausrinnen kann, egal wo du hingehst. Und in dieser Vollmacht zu wandeln, bedeutet zu realisieren, dass du in diesem Moment nicht mehr Vollmacht haben kannst und auch nicht weniger Vollmacht haben kannst. Es ist nicht wie ein Schalter, der du anmachen kannst oder abschalten kannst. Und egal wo du hingehst, bist du in diesem Zustand dieser Vollmacht und sie kommt mit dir mit. Ich habe sie heute Morgen nicht in Bern gelassen. Sie ist genauso hier, wie sie heute Morgen mit mir in Bern war. Und aufgrund dessen, wer Christus in dir ist und du in Christus, bist du stetig ein Mann oder eine Frau Gottes, die die Atmosphäre um dich herum verändert. Und wenn irgendetwas mit dir in Berührung kommt, bleibt ein Teil des Reich Gottes dort liegen. Wenn du gestern vielleicht im McDonald's warst und ein Big Mac gegessen hast, hast du vielleicht den Stuhl verlassen und 10, 15 Minuten kam eine Person mit Rückenproblemen, setzte sich auf diesen Stuhl und wurde komplett geheilt, einfach weil du dort ein Big Mac gegessen hast. Du hast ziemlich sicher mehr Menschen durch die Vollmacht geheilt, als du dir bewusst bist. Diese Vollmacht kann im Natürlichen erkannt werden und absolut in der geistlichen Welt. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich angefangen, für Menschen zu beten und durfte auch schon das Wort Gottes teilen. Und ich weiß noch, ich habe erzählt, wir können nur Menschen anfassen und die werden geheilt. Das war in der Bibel, also soll es heute noch so sein. Und ich habe damals im Unihockey-Club für Wieler Ersingen gespielt. Und als ich dorthin kam, habe ich immer wieder erwähnt, wie wir sehen, wie Gott Menschen heilt auf den Straßen von Bern. Und die haben mich für enorm verrückt gehalten, war ich wahrscheinlich etwas auch. Und wenn sich ein Spieler hier und dort verletzt hat, habe ich gefragt, hey, kann ich für dich beten? Und die waren nicht so offen für das. Und damals war ein guter Freund danach von mir, auch von diesem Club, in unserem Team, hatte sich verletzt, er hatte einen Unfall und der Arzt hat uns mitgeteilt, ein halbes Jahr kein Unihockey mehr. Nach ein paar Wochen können Sie sehen, ob er eine Operation braucht. Falls ja, könnte es länger als ein halbes Jahr sein. Und er war einer unserer besten Spieler und wir brauchten ihn. Und trotz des Unfalls kam er immer noch unsere Trainings schauen. Und vielleicht ein, zwei Wochen nach dem Unfall kam er auf mich zu und hat gesagt, hey, du hast doch immer wieder so Geschichten erzählt, wie Gott Menschen geheilt hat. Kannst du das nicht auch mit meiner Schulter tun? Einfach, ja, vielleicht klappt es ja. Und ich habe gesagt, ja, sicher, hey, nach dem Training warte doch in der Garderobe, sodass ich duschen kann und danach würde ich sehr gerne für dich beten. Und ja, hatten danach 2,5 Stunden trainiert, das war abends spät und ich war etwas müde und sehr hungrig. Und müde und hungrig zu sein, sind für mich die zwei schlechtesten Voraussetzungen, um die Salbung des Herrn zu fühlen. Ist unmöglich. Die meisten von euch kennen das. Und so habe ich geduscht, war in der Garderobe, die nach Schweiß gestunken hat. Mein Freund hat Platz genommen auf der Bank und hat gewartet. Und ich habe mich neben ihn gesetzt. Und jetzt müsst ihr wirklich verstehen, dass das nicht eine enorm geistliche Atmosphäre war. Wir hatten nicht so einen gesalbten Worship wie heute Morgen von Rahel und dem Team. Vielen herzlichen Dank. Und ich hatte kein Keyboard im Hintergrund, die so den geistlichen Vibe erstellen konnte, sondern die anderen Leute waren noch in der Garderobe. Und ich habe ihn gefragt, hey, ist es okay, wenn ich meine Hand auf deine Schulter lege? Und er hat gesagt, ja. Und so wollte ich für ihn beten, streckte meine Hand aus, um seine Schulter zu berühren. Und als ich vielleicht das ganz kurz tat, vielleicht habe ich ihn nicht einmal richtig berührt, hat er sich zurückgelehnt und gesagt, es ist gut.
Ich habe in diesem Moment gedacht, er ist jetzt feige und wollte kein Gebet mehr in Anspruch nehmen, weil noch andere vom Team in der Garderobe waren, und habe gesagt, hey, kein Problem, wir können auch nächste Woche dafür beten, ich werde auch wieder hier sein, das muss nicht heute sein. Und er hat mich angeschaut und gesagt, nein, es ist gut. Und ich habe innerlich gedacht, ich war so verwirrt und habe gefragt, was meinst du mit es ist gut? Und er hat mir gesagt, im Moment, als ich meine Hand ausgestreckt habe, hat er bereits gefühlt, wie die Muskeln zusammenkamen, die Knochen, und wie der Schmerz komplett verschwand, und er ist komplett geheilt. Das war nicht meine Reaktion. Ich habe innerlich gedacht, du bist so ein Lügner. Du hast Angst, du bist ein Feigling und kannst nicht einmal dazu stehen. Aber wenn du wirklich geheilt bist, dann wirst du wieder zurück ins Training kommen. Wir alle kennen die Diagnose. Und Gott wird verherrlicht durch dieses Wunder. Das habe ich alles gedacht und habe danach gesagt, ah, richtig cool, nicht wahr? Beim nächsten Training kam er und er hatte nie mehr wieder ein Problem mit der Schulter. Und das war natürlich ein unglaublicher Türöffner, dass ich für weitere Menschen in unserem Team oder sogar noch in anderen Teams von Wiederersigen beten konnte. Ein paar Wochen später war ich irgendwo an einem Fest. Und danach kam jemand, der zwei, drei Jahre jünger war, der spielt in der U18 von Wiederersigen und ich in der U21. Und er kam mit Krücken und hat gesagt, hey, du weißt nicht, wer ich bin, aber ich habe die Geschichte gehört mit Kofmel, hey, kannst du auch für mich beten? Bei ihm hat es genutzt, bei anderen hat es genutzt, ich bin hier und brauche Heilung. Und ich war so verwirrt, so, wow, das hat sich herumgesprochen, was Gott am Tun war. Durfte für ihn beten und der Herr hat ihn auch berührt. Aber es war enorm ironisch, als ich nicht wirklich glauben wollte, als mein Freund durch eine Berührung geheilt wurde, obschon ich das bereits gepredigt hatte. Und ich bete, dass Gott uns herausfordern wird, Dinge zu sehen, die wir zwar geglaubt haben, irgendwo im Kopf, aber danach nicht glauben möchten, wenn sie vor unseren Augen geschehen. Das wäre doch was. Im Wachsen dieser Vollmacht ist es wirklich enorm wichtig, sich Zeit zu nehmen, um Bewusstsein in unserem Inneren zu schaffen, dass Gott stetig um uns herum am Werk ist, durch dich und außerhalb von dir. Diese Vollmacht, die du trägst, ist so viel größer und stärker, als wir uns jemals vorstellen könnten. Du bist ein herumlaufender Heilungsraum, ein Erweckungszentrum. Und du musst anfangen zu glauben, dass es unmöglich ist, dass Leute in deine Nähe kommen können, ohne vom Himmel berührt zu werden. Und ein Mann, der eine unglaubliche Offenbarung dieser Vollmacht trug, war Smith Wigglesworth. Und ich denke, einige von euch kennen ihn vielleicht, er war ja auch Teil der Pfingstbewegung. Und Smith hatte so diese Gewohnheit, manchmal Leute zu schlagen. Da gibt es verschiedene Geschichten. Einmal war er am Predigen und es wurde eine Frau im Sterbebett in die Gemeinde hineingeschoben. Und er ging von der Bühne herunter, hatte sie auf den Bauch geschlagen. Sie legte ihren Kopf sofort so hin. Leute standen auf und haben geschrien, jetzt hast du sie getötet. Und er hat gesagt, nein, sie lebt, ging zurück zur Bühne, hat weiter gepredigt, wie es das Normalste der Welt war. Und etwa 20 Minuten später ist die Person aufgestanden, komplett geheilt. Es gibt eine andere Geschichte. Es sind, glaube ich, 14 Totenauferweckungen in seinem Dienst dokumentiert. Und da wurde eine tote Person zu ihm gebracht. Er hat die genommen und sie durchgeschüttelt, um zu schauen, ob sie wirklich tot ist. Hat danach im Namen Jesus den Tod gebrochen und das Leben in diese Person hineingebetet und hat die Person danach an die Wand geschmissen. Und sie wurde nicht auferweckt, sondern ging langsam, langsam zu Boden. Und ich stelle mir vor, wenn ich in diesem Raum gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, nein, das sage ich jetzt nicht. Smith hat die Person genommen, hat ein zweites Mal für sie gebetet und gesagt, im Namen Jesus Tod, ich befehle dir zu gehen, Leben, komm zurück. Puh, hat sie ein zweites Mal an die Wand geschmissen und nochmals ging sie langsam zu Boden. Nicht lebendig. Aber wenn ich beim zweiten Mal im Raum gewesen wäre, hätte ich sicherlich gesagt wie, hey Smith, ich ehre deinen Dienst, wie Gott dich gebraucht. Ich liebe deinen Glauben zu sehen. Aber kannst du aufhören, tote Leute an die Wand zu schmeißen? Smith hat die Person ein drittes Mal genommen, nochmals gebetet, sie an die Wand geschmissen und sie kam komplett lebendig wieder zurück. Es gab eine Journalistin, die einmal ein Interview mit ihm durchgeführt hat und sie hat ihn gefragt, Smith, warum schlägst du Leute, damit sie geheilt werden? Er hat eine unglaubliche Antwort gegeben und gesagt, ich schlage die Leute nicht, ich schlage den Teufel, aber die Leute sind immer im Weg. Wow. Ein Problem war, dass es Menschen gab, die auch im Heilungsdienst gebraucht werden wollten und gedacht haben, das ist das Geheimnis zum Durchbruch. Die Leute zu schlagen. Und sie gingen hinaus, wollten gute Taten tun und gefragt, wer von euch braucht Heilung? Du, okay, ja. Ah, du hast Zahnschmerzen. Oben rechts, okay, okay. Und die Leute wurden nicht geheilt. Weil sie haben eine Methode kopiert, ohne die Offenbarung dahinter zu haben. Aber wenn man versteht, was es bedeutet, in dieser Vollmacht zu laufen, dann kann Heilung sehr kreativ sein. Ich meine, allein in der Bibel, wir haben enorm viele verschiedene Beispiele, wie Leute geheilt wurden. Ihr könnt ein paar herausschreien, wenn etwas in den Sinn kommt. Wie wurden Menschen in der Bibel geheilt? Spucke, Brei, genau, Wörter, Berührung. Manchmal haben Menschen Jesus berührt, manchmal hat er sie berührt. Leute haben sich in den Schatten gestürzt, weil sie glaubten, dadurch geheilt zu werden. Absolut. Wort. Jesus hat fast nie die Menschen auf eine gleiche Art und Weise geheilt. War enorm kreativ, weil er das Verständnis hatte, diese Vollmacht. Und vielleicht bist du auch nächste Woche beim Arbeitsplatz und jemand neben dir wird über Migräne klagen oder sonst etwas. Dann geh zum Brünnlein mit deinem Glas, fülle das Wasser dort hinein, segne das Wasser mit der Vollmacht und geh zur Person und sag, ich habe dir etwas, trink mal. Ja, versuch mit dem Heiligen Geist kreativ zu sein oder berühre sie einfach mit dem Glauben, dass Kraft durch dich fließen wird. Lass uns noch eine Geschichte anschauen, wie bei Smith Wigglesworth Leute versucht haben, eine Methode zu kopieren, ohne die Vollmacht zu haben und ohne eine Offenbarung über diese Vollmacht zu kennen. Apostelgeschichte 19. Ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich bitte euch, nicht so ernst zu bleiben, sondern euch bildlich vorzustellen, was hier geschieht, weil es eine der lustigsten Geschichten ist für mich in der Bibel. Und zwar sind wir jetzt in Ephesus. Ich habe vorher erwähnt, auch gerade ist eine unglaubliche Erweckung. Und nun haben Menschen wahrscheinlich Paulus beobachtet und gesehen, wie er im Befreiungsdienst gewirkt hat. Und wir haben hier 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, die dies sahen. Und nun wollten sie auch das tun, was Paulus tat. Und ich kann mich sehr gut mit ihnen identifizieren. Ja, warum nicht eine coole Zeit haben mit seinen Freunden, auch so übernatürliche Dinge zu sehen und einfach das zu kopieren, was man gesehen hat, ist doch die einfachste Art. Leider ist das nicht so gut für sie ausgegangen. Ich lese ab Vers 13. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Kevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Könnt ihr euch vorstellen, einer dieser Jungs zu sein? Du hast gesehen, was Paulus tut und der Durchbruch war geschehen. Und nun hast du endlich eine Person gefunden, die auch Befreiung braucht und du beschwörst diesen Dämon mit dem Namen Jesus, von dem Paulus predigt und du wartest auf dieselbe Manifestation, die Paulus gesehen hat und die kommt leider nicht, sondern der Dämon fängt an, mit dir zu sprechen. Und haben sie wahrscheinlich schon gedacht, okay, müssen wir irgendwie die Satzstellung umändern? Müssen wir in einem anderen Namen beten? Oder auch die Frage, die der Dämon stellt, ist für mich sehr speziell. Und zwar sagt er, Jesus kenne ich. Das macht für mich absolut Sinn, dass Dämonen Jesus kennen. Aber dass der Dämon sagt, und von Paulus weiß ich, finde ich enorm faszinierend. Ihr seid in der geistlichen Welt nicht nur anerkannt, sondern gefürchtet. Ich hatte lange Angst vor Dämonen, bis ich realisiert habe, dass sie Angst vor mir haben. Ein Freund von mir, Mark Marx, hatte mal eine Konversation mit einer High-Level-Witch, mit einer Hexe, die in einem sehr hohen Level sich bewegt. Und sie hat ihm Folgendes gesagt. Ihr Christen seid so ahnungslos. Wir Hexen brauchen teilweise Wochen, um einen Dämon an einen Baum zu binden. Und einer von euch, ahnungslosen Christen, läuft an diesem Baum vorbei und unsere Arbeit war komplett umsonst. Und ich frage mich, wenn wir in unserer Ahnungslosigkeit so einen Einfluss haben können, was würde geschehen, wenn wir realisieren würden, was es ist, was Gott uns gegeben hat? Was würde in der geistlichen Welt geschehen? Wie würde dort eine Landebahn kreiert werden für den Heiligen Geist, dass er landen kann? Wäre absolut unglaublich. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte so, dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Okay, das ist peinlich. Es ist peinlich, als Mann oder als junger Knabe 7-1 zu kämpfen und diesen Kampf zu verlieren. Als Knabe haben wir viel geprügelt, das machen Jungs einfach. Ich weiß, Frauen, ihr müsst das nicht verstehen. Wir sind komisch, wir sind anders. Aber wir haben es nie geschafft, einander so zu verprügeln, dass jemand komplett kleiderlos war und verwundet aus einem Haus entflohen ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgesehen hat? 7 nackte Jungs, verwundet, am Herumrennen aus diesem Haus. Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten. Wie peinlich, wenn in Thun beim Manorplatz 7 Jungs herumrennen, nackt und verwundet, und es wird allen bekannt. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Konversation im Migros ist nächste Woche, wenn einer von diesen Jungs einkaufen geht? Alle Menschen, er war einer davon. Er war einer der 7. Es heißt aber hier, und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Ist es nicht schön, dass Gott 7 junge, nackte und verwundete Männer für seine Herrlichkeit gebrauchen kann? Und vielleicht ist das eine neue Evangelisationsmethode, dass man in Thun jemanden findet, der besessen ist mit Dämonen, 7 nichtgläubige Leute in dieses Haus einsperrt, bis sie nackt und verwundet in Thun herumrennen und so die Furcht auf Thun fällt und der Name Jesus erhoben wird. Das ist ein Witz. Einfach, dass es klar ist. Ich habe das nicht ernst gemeint. Aber die Ironie dieser Geschichte finden wir zwei Verse davor. Ab Vers 11, dort heißt es: Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Ich liebe das. Schweißtücher oder Kleidungsstücke, die in Kontakt waren mit Paulus, mit dieser Vollmacht Gottes, hatten mehr Kraft als 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters. Das ist die Kraft dessen, was du ausstrahlst. Diese Vollmacht. Und ich schlage euch vor, dass wenn Kleidungsstücke und Schweißtücher in Wunder und Zeichen wirken konnten, wie viel mehr können wir das, wir, diejenigen, die den Heiligen Geist in uns haben. Und du wirst vielleicht nicht fähig sein, jede Person, die du begegnest, in den Himmel zu bringen. Aber du bist dazu bevollmächtigt, den Himmel zu jeder Person zu bringen, der du begegnest.